Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Materialien wie Elektromotoren, die eben nicht wie Bedachungskupfer 200 Jahre lang genutzt werden.
Jetzt stellt ihr ja eine spezielle Art von Kathoden her, nämlich eine Kathode, die rein aus Schrott produziert werden, aber es einen charmanten Vorteil hat, wenn man jetzt CO2-Footprint anschaut.
Das Recycling-Kupfer ist das nachhaltige Kupfer erstmal. Ja, das ist wirklich gelebte Nachhaltigkeit, denn Kupfer ist ja kein nachwachsender Rohstoff.
Mein heutiger Gast, Volker Palwitzki, Vorstand bei den Mutanwerken Brixlek AG. Volker, ich habe mal ein bisschen in deinen Lebenslauf geguckt und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Du bist so ein bisschen gependelt zwischen Edelstahl und Kupfer in deiner Karriere. Erklär mal, wie es dazu gekommen ist und vor allen Dingen möchte ich von dir wissen, welches Metall macht am meisten Spaß?
Ja, hallo Michael. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Das freut mich sehr. Ja, das ist sicherlich ein eher unkonventioneller Lebenslauf in unserem Geschäft. Ich bin zum Edelstahl erstmal gekommen, ja, dadurch, dass ich in Duisburg geboren bin, schon praktisch zwischen Stahlwerken aufgewachsen bin, eine gewisse Nähe hatte und auch durch das Geschäft meines Vaters, der in Spedition, Stahlhandel, Metallhandel, Baustoffhandel selbstständig war, insofern schon einigermaßen vorbelastet. Und ich bin zum Edelstahl gekommen, dadurch, dass ich Betriebswirtschaft studiert habe und im Studium geschaut habe, was kann ich denn für ein internationales Praktikum machen? Und da lag es nahe in Duisburg, da gibt es den Haniel-Konzern und die damalige ELG Haniel. Und da hatte ich dann schon 1991 vorgesprochen. Und so kam es, dass ich ein Praktikum in den USA gemacht habe. Und ich muss sagen, das Geschäft hat mich von Anfang an fasziniert. Ja, also diese Kombination aus einem wirklich sehr hemdsärmeligen Geschäft, Platzgeschäft auf der einen Seite und auf der anderen Seite der sehr hohe Anspruch an Professionalität, dieses Geschäft auch erfolgreich zu betreiben. Insbesondere im Rahmen des Risikomanagements durch natürlich Nickel als wesentliches Element, das einen Wert bestimmt, börsennotiert, durch Währungen. Also das muss man schon gut im Griff haben. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich so erstmal zum Edelstahl gekommen bin und da meine ersten Schritte gemacht habe. Eine ganze Weile war ich bei ELG, habe da eigentlich alles gemacht, was man auf der kaufmännischen Seite machen kann. Habe das dann auch noch weitergeführt, indem ich dann auf die Gießereiseite gewechselt bin zu Schmidt und Clemens, also dem Material treu geblieben, aber eben das von der anderen Seite bespielt. Ja, habe dann tatsächlich gesagt, ich habe in dem Geschäft gerade am Anfang, ob das Einkauf war, Verkauf war, Handel war, alles gemacht, wollte dann in der Gießerei eigentlich nicht auf den Einkaufsbereich für Rohstoffe festgelegt werden. Und dann kam die Gelegenheit, zur TSR zu gehen. Und das war für mich einfach auch eine tolle Herausforderung und eine tolle Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Einmal wieder auf die Im- und Exportseite zu gehen, speziell dann wieder Verkauf, Buntmetalle kennenzulernen im Grunde erst dann richtig. Und ich fand das einfach eine tolle Ergänzung. Ich mag es eigentlich nicht immer gerne festgelegt zu sein auf einen Bereich. Und ich muss auch rückblickend sagen, dass das doch auch sehr wertvoll war insgesamt. Ja, denn es gibt ähnliche Themen, es gibt unterschiedliche Themen und gerade die Wertschöpfungskette in verschiedenen Materialien und Perspektiven zu betreiben, ist enorm bereichernd. Was macht am meisten Spaß? Ja, schwer zu sagen. Es hat wirklich alles seine positiven Seiten, seine Herausforderungen, seine Vielfalt. Ich kann das wirklich kaum sagen. Mir macht einfach dieses Geschäft insgesamt so viel Spaß. Metalle, auch Edelstahl, ist ja auf dem halben Weg zu Metallen durch die Nickellegierung, dass ich das so gar nicht sagen kann. Das Edelstahlgeschäft ist vielleicht eher auch mehr ein Volumengeschäft. Sicherlich auch gerade in letzter Zeit etwas herausfordernder geworden, das zu betreiben. Ich mag mich da gar nicht entscheiden am Ende.
Wo sind die Hauptunterschiede zwischen Kupferschrott und Edelstahlschrotten? Ich meine, Kupferschrotte sind jetzt aus meiner Perspektive wahrscheinlich so ein bisschen komplexer. Oder täusche ich mich da?
Es ist komplexer, Kupfer, aber natürlich auch gerade NE-Metalle in ihrer Vielfalt sind natürlich sehr komplex. Und da ist Edelstahl sicherlich für sich genommen, wenn man jetzt die klassischen Güten nimmt, 304, 316, ein eher standardisiertes Geschäft mit hohen Volumina, wenn man Werkslieferant ist, aber auch mit monatlichen Abschlüssen auf hohem Mengenniveau, also viel Exposure zu Volatilitäten, zu Marktgegebenheiten. Das ist sogar noch ein Stück mehr als im Metallgeschäft, wo wir doch mal über mehrere Monate abschließen. Das ist da etwas spezieller, kurzfristiger. Und in der letzten Zeit natürlich gerade durch die Entkopplung des Nickels im Edelstahl wertmäßig von der Börse auch nochmal deutlich schwieriger geworden. Risiken einzuschätzen, Risiken zu steuern. Und die Nachfrageseite bietet natürlich im Moment da gerade noch weitere Herausforderungen.
Hm. Gut, jetzt bist du bei einer Kupferhütte, die Recycling, End-of-Life, Schrotte einschmilzt, um daraus wieder Kathoden zu produzieren. Welche Stoffe verwendet ihr hauptsächlich in Brixlek? Das ist vielleicht ganz interessant für die Hörer, mal zu erfahren, was ist eigentlich das, was ihr einsetzen könnt an Rückständen, an End-of-Life-Schrotten und wie sind die Kupferinhalte so in der Gesamtschau? Was läuft bei euch auf dem Hof auf am Ende des Tages?
Ja, prinzipiell alle mit Kupfer assoziierten metallischen Rohstoffe. Das fängt sogar im Extremfall an bei Eisen ohne Kupfer als Hilfsstoff für die Prozessführung im Ofen. Dann geht es weiter mit Kupfereisen, ja, wo wir dann vielleicht Kupferanker nehmen mit plus minus 20% Kupferinhalten über legierte Materialien, Schreddermaterialien, Heavies, Messing. Und so geht das dann die Kette weiter rauf über Raffqualitäten, höherhaltige Qualitäten, Kerze. So decken wir praktisch dieses ganze metallische Spektrum ab. Wo wir in der Hütte nicht schwerpunktmäßig unterwegs sind, ist bei organikhaltigen Rohstoffen. Also wir setzen keine E-Schrotte ein. Es ist möglich, dass vielleicht mal ein paar Prozent Organik hier und da drin sein können. Das können wir schon handeln, ist aber eben kein Schwerpunkt. Und für unsere Gießerei kaufen wir natürlich auch direkt einsatzfähige Schrotte wie Milbury, wie Lackdraht und entsprechende Stückschrotte. Last but not least setzen wir auch edelmetallhaltige Materialien ein, denn Kupfer ist ja immer auch Multimetall und hier etwa auch ja silberplattierte Materialien, Tafelsilber oder auch speziell goldhaltige Materialien, die wir dann wieder zu hochreinen Metallen verarbeiten, zu entsprechenden Silber- und Goldgranalien bis zu 4-9er Reinheit.
Aber da wäre doch E-Schrott eigentlich oder Elektronikschrott eigentlich eine ganz gute Ergänzung dazu. Gibt das Aggregat nicht her oder wo ist das Problem dann hinterher?
Das ist tatsächlich eine Frage des Abgashandlings am Ende, dass man die Organik auch entsprechend sauber verbrennt in dem Maße. Wir können das schon. Es ist einfach eine Frage des Volumens. Sicherlich müsste man auch für E-Schrott nochmal im Vorlauf andere Kapazitäten zur Verfügung stellen, wenn es darum geht, Material zu lagern, zu samplen. Das braucht auch einiges an Platz und da sind wir gerade in Brixlek zumindest doch etwas beschränkt. Da haben wir also wenig Möglichkeiten, uns zu erweitern.
Ja, jeder, der schon mal da war, der kann das bestätigen. Ne? Also da kommt dann am Ende der Elektrolyse dann auch gleich die Straße, ne? Da ist nicht mehr viel Möglichkeit.
Ganz genau.
Aber ich darf das einmal hier erwähnen an dieser Stelle. Es ist ein wirklich hochinteressanter Standort, historisch gewachsen, sehr, sehr alt, aber gut organisiert und immer wieder faszinierend, da durchzugehen und sich die Vielfalt anzuschauen, die dort verarbeitet werden kann an kupferhaltigen Rückständen und was dann am Ende rauskommt, nämlich eine wunderschöne Kathode, die wir alle so lieben. Das macht wirklich Spaß. Und ich darf das auch nochmal hier an der Stelle erwähnen, es ist wahrscheinlich der schönste Arbeitsplatz in Europa in dieser Industrie, ganz oben auf dem Berg. Wirklich wunderbar.
Das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich kenne auch im Grunde keine Hütte, die landschaftlich so attraktiv gelegen ist wie unsere. Da hilft es natürlich, dass die Hütte schon seit über 560 Jahren an der Stelle steht und da vielleicht auch ein bisschen Bestandsschutz hat. Nur es ist natürlich eine Umgebung, in der man normalerweise sprichwörtlich Urlaub macht. Das ist schon auch attraktiv.
Wie ist das gekommen, dass diese Hütte direkt ausgerechnet an diesem Standort gebaut wurde? Weil das würde man ja heute, das sollte man glaube ich dann auch so ehrlich sein, nicht mehr passieren. Also da würde wahrscheinlich heute keiner auf die Idee kommen, so ein Werk hinzusetzen. Was ist der historische Hintergrund?
In jedem Fall regional der Hintergrund ist ja, dass die Gegend vor vielen hundert Jahren besondere durch Silber gewachsen ist. Ich glaube, Tirol war damals der größte Silberproduzent weltweit und damit in den Minen assoziiert gab es eben auch Kupfer. Also das erklärt schon mal die Region als solche. Wir haben selber ja über 500 Jahre lang Erze verhüttet und entsprechendes Kupfer aus Primärrohstoffen hergestellt. Und unmittelbar Brixlek, gut, das ist wirklich ein Steinwurf entfernt von den Minen. Es liegt direkt am Inn und am Altbach. Zugang zu Wasser war sicherlich auch damals schon wichtig für entsprechende Werk. Und ich denke, so erklärt sich der Standort.
Jetzt seid ihr ja eine reine Recyclinghütte geworden, also kein Primärmaterial im Einsatz, also keine Konzentrate. Ihr seid also quasi darauf angewiesen, dass ihr ausreichend Schrotte zur Verfügung habt in Deutschland, in Europa, in Österreich oder im nahen europäischen Umfeld, aber wahrscheinlich auch international. Wie sieht das im Moment aus mit der Verfügbarkeit und was ist so dein langfristiger Ausblick auf Schrottverfügbarkeiten, weil da ist doch im Moment einiges in Bewegung, glaube ich, weltweit.
Ja, in den letzten ein, zwei Jahren war Schrott eher auch knapper verfügbar. Das liegt sicherlich auch an der gesamtwirtschaftlichen Situation. Zum einen sehen wir, dass im Bereich Verarbeitung Produktion oft auf 50%, 60%, 70% fahren. Entsprechend weniger Pre-Consumer-Schrotte fallen natürlich an. Und es ist auch wenig in Infrastruktur investiert worden. Gerade im Bereich Building Construction gibt es dann entsprechend weniger Abbrüche und End-of-Life-Abbruchschrotte. Es ist ja schon Schrott da. Es sind dann vielleicht so die letzten 10%, 15%, die nicht da sind. Und die merkt man dann natürlich schon. Denn unser Geschäft in Schrotten ist ja im Regelfall von Knappheit geprägt. Denn Schrott ist in der Regel ein knappes Gut. Und dann wird es gegebenenfalls noch etwas knapper. Ja, Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, gerade temporär. In der letzten Zeit ist es deutlich besser geworden. Wie das weitergeht, wird man dann sehen. Insgesamt bin ich bei aller Knappheit eher etwas positiv gestimmt, auch weiterhin. Erstmal leben wir mit der Knappheit ja in unserer Branche schon sehr lange und sind es gewohnt, damit umzugehen und Lösungen zu finden. Und wenn wir uns das gesamtwirtschaftlich angucken, es gibt ja Bestrebungen, wieder in Infrastruktur zu investieren. Im verarbeitenden Gewerbe kann es hoffentlich nur noch besser werden als jetzt. Also das sollte die Verfügbarkeit fördern, wenn mehr investiert wird. Es wird weiter Kupfer nachgefragt werden. Das hat ja doch eine gute Wachstumsgeschichte, vielleicht auch gerade in Materialien wie Elektromotoren, die eben nicht wie Bedachungskupfer 200 Jahre lang genutzt werden, sondern einfach auch wieder früher in den Kreislauf zurückkommen. Ja, auch das wird sicherlich helfen, wieder auf der Zeitschiene mehr verfügbar zu machen. Wir sehen aber auch in Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel den Ersatz von Kommunikationsleitungen durch Glasfaser, wo doch erhebliche Mengen an Kupfer auch nochmal verfügbar gemacht werden. Ich glaube, es tut sich einfach immer noch ganz viel, sodass wir insgesamt da eher positiv gestimmt sein können. Es gibt aber sicherlich auch andere Aspekte. Wenn wir jetzt sehen, wie sieht das mit dem Im- und Exporthandel aus? Importe kommt ja zum Beispiel einiges aus den USA und da sind die Bestrebungen ja offensichtlich, die Rohstoffe im Land zu halten, umzuarbeiten, was ich gut verstehen kann. Und das ist ja auch deren gutes Recht, so zu denken. Kann aber natürlich gut den Effekt haben, dass wir da auch perspektivisch weniger Importmöglichkeiten haben, zum einen. Und wenn wir den Export sehen, sehen wir dort auch größeren Appetit anderer Länder, bei uns Schrotte zu kaufen, gerade aus China. Das ist in den letzten Jahren wieder gestiegen, sodass wir ja ohnehin als Nettoexporteur möglicherweise in den nächsten Jahren weniger bekommen, mehr abgeben und dadurch der Nettoexport sich noch weiter verstärken wird. Also das ist auch durchaus zu berücksichtigen, wenn wir über Gesamtverfügbarkeit sprechen. Unterm Strich bin ich guter Hoffnung, dass es, weil wir das alles schon mehr oder weniger mal gesehen haben, in der einen oder anderen Form, dass wir auch das wieder hinbekommen werden.
Ja gut, am Ende des Tages ist es auch immer eine Frage des Preises oder ne, der Abschläge dann beim Schrott letztlich, wie das dann gespielt wird, das Ganze. Was wir im Moment so ein bisschen sehen, ist, dass es doch schon einige Bemühungen gibt von Branchenverbänden, Schrottexporte aus Europa heraus so ein bisschen zu deckeln. Und beim Aluminium gab es jetzt gerade eine Meldung, dass die EU-Kommission, glaube ich, auch darüber nachdenkt, da einzuschreiten. Beim Kupfer bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, ob das schon geschehen ist, aber ich weiß, dass es eben Leute gibt, die da wirklich mal den Finger in die Wunde gelegt haben. Amerika ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast das angesprochen, dass eben diese Exporte aus Amerika raus in den Rest der Welt in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr so kommen werden. Da gibt es einige Gründe für, unter anderem die Zollpolitik und dann eben auch die Bestrebungen der Amerikaner oder von internationalen Firmen in Amerika zu investieren, um die Schrotte dort weiter zu verarbeiten, weil die Amerikaner Kupfer als strategisches Metall entdeckt haben und das eben sich quasi unabhängig machen wollen von Importen. Und das machen die auf eine brachiale Art, aber auf eine nicht ganz unintelligente Art, weil das, was wir im Moment erleben, ist ja, dass eigentlich jedes Kupfermolekül, ich zitiere da mal einen befreundeten Händler, jedes Kupfermolekül weltweit auf US-Parity gepreist wird. Und das sehen wir in verschiedenen Verarbeitungsstufen. Und das ist sicherlich eine ganz interessante Entwicklung, die uns nächstes Jahr zumindest noch beschäftigen wird.
Ja, wir sehen ja Handlungen USA, China, die ja von höchster Dynamik, um es noch positiv auszudrücken, geprägt sind. Während wir in der EU ja oft viele, viele Jahre lang versuchen, ein sehr komplexes Feld zu durchdringen, werden dort einfach sehr schnell Entscheidungen getroffen. USA, Zölle, China, Exportreglementierungen, ob das jetzt Kupfer ist, also Kupfer in China zu kaufen, ist ja keine Option, aber eben auch seltene Erden, Minor Metals und so weiter, da wird ja sehr schnell entschieden. Und insofern haben wir natürlich jetzt auch die Diskussion in Europa, du hast gesagt, Aluminium, ja, ist schon da etwas weiter fortgeschritten, nach meinem Empfinden. Kupfer ist noch etwas hintendran. Und wir sehen ja wirklich eine sehr kontroverse Diskussion, die aus meiner Sicht auch von eher extremen Positionen geprägt ist. Und ich denke, das spricht auch die eigene Sprache, in welcher Lage die Unternehmen in der Lieferkette sind. Also viele sind auch ein Stück durch die ökonomische Situation im Moment schon fast mit dem Rücken an der Wand. Da ist man vielleicht auch mal eher geneigt, etwas extremer zu denken. Ob das jetzt die einen sind, die sagen, sehr starke Exportrestriktionen, oder die anderen sagen, Status quo erhalten, freier Handel. Und dazwischen ist ja noch ein weites Feld. Ich kann im Grunde beiden Positionen nicht viel abgewinnen, denn die Wahrheit ist einfach komplexer. Es gibt keine einfache Lösung aus meiner Sicht für die Situation. Vielleicht zum Thema freier Handel noch. Ich glaube, ich habe noch jeden, den ich gesprochen habe, hören sagen, freier Handel ist genau das, was wir wollen. Freier Handel ist gut. Das Problem ist einfach nur, dass die Idee von freiem Handel ja ist, Ressourcen so zu verteilen, dass sie ökonomisch am besten wirken können. Stichworte Kosteneffizienz, komparative Kostenvorteile und so weiter. Nur wir haben ja diese ideale Welt nicht. Wir haben ja schon ein Marktfeld, das durch viele direkte, indirekte, harte und weiche Beeinflussungsfaktoren geprägt ist. Durch Zölle, durch Ausfuhrbeschränkungen, durch staatliche Unternehmen, auch zum Beispiel in China, die stark gefördert werden, die einfach anders agieren als wir. Und dadurch kommen einfach starke Verzerrungen auf. Und so stark müssen die gar nicht sein. Und du hast gerade gesagt, es ist der Preis entscheidet. Und die Preisdifferenz ist ja gar nicht hoch, wenn wir das mal vergleichen zum Wert einer Tonne Kupfer. Ja, wenn die dann 10.000, 11.000 Dollar kostet, dann entscheidet ja vielleicht schon 100 Dollar, 1%, welchen Weg das Material nimmt. Also hier zu beeinflussen ist ja tatsächlich gar nicht so schwer. Ja, insofern muss man schauen, wie man mit der Situation umgeht. Aus meiner Sicht am ehesten noch, dass wir versuchen, Wettbewerbsverzerrungen einzufangen, unsere Spielwiese ausgeglichener zu gestalten, denn im Grunde sind die europäischen Produzenten wettbewerbsfähig. Wir brauchen nur auch ähnliche Gegebenheiten. Wir haben natürlich auch hausgemachte Dinge, hohe Energiepreise, hohe Faktorkosten. Da können wir kein anderes Land für verantwortlich machen. Das ist alles hausgemacht. So, das ein Stück auszugleichen. Dazu kommt ja im Übrigen auch noch von der reinen Handelsseite abgesehen, dass es ja auch eine strategische und politische Komponente gibt, denn gerade Kupfer ist ja als kritischer Rohstoff definiert. Es gibt also ein Interesse hinaus über den eigentlichen Handel und Produktion, weil wir einfach in Europa festgestellt haben, wir brauchen Kupfer für unsere Lieferketten, für unseren Wohlstand, für unsere Sicherheit. Und das ist auch nochmal ein weiteres übergeordnetes Interesse, dass es hier zu berücksichtigen gibt. Also es ist kein leichtes Feld, nur ich glaube, im Grunde am Ende sind wir alle gut beraten, wenn wir sowohl schauen, dass Produktion als auch Handel in Europa weiter funktionieren. Und ich glaube, davon würden auch beide gegenseitig am meisten dauerhaft profitieren.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich habe nur die leichte oder die starke Befürchtung, eher gesagt, um es mal deutlich auszusprechen, dass die gesamte Supply Chain noch nicht wirklich verstanden hat, wie strategisch wichtig Kupfer ist. Und nicht nur auf der Upstream-Seite, also auf der Erzeugungsseite, sondern auch auf der Downstream-Seite. Na, wenn man dann mal runtergeht in die Supply Chain, in Halbzeug, Draht, Kabel und so weiter. Und auch dann Produkte, die dann draus produziert werden, die einen sehr, sehr hohen Kupferanteil haben. Da ist der Reflex von vielen Firmen immer, ja gut, das kann ich ja dann komplett in China oder wo in Asien viel, viel billiger kaufen. Und keiner stellt sich mehr die Frage, warum ist das denn eigentlich so und macht das Sinn? Ist das strategisch klug? Wenn man immer auf der anderen Seite über De-Risking spricht und über Chip und seltene Erden, dann würde ich gerne mal sehen, was los ist, wenn man diese Metalle oder diese Produkte, die sehr metallhaltig sind, eben nicht mehr bekommt. Dann ist nämlich innerhalb von 24 Stunden Game Over. Ne? Also das ist schon wirklich brutal teilweise, die Naivität, um das mal so deutlich zu sagen, mit der da agiert wird. Auch so ein bisschen Doppelmoral, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Weil man redet viel über CO2 und Nachhaltigkeit und am Ende des Tages, wenn man da hinguckt, muss es so billig wie möglich sein. Ne? Das tut dann schon manchmal ein bisschen weh, ne? wenn man dann sieht, wie es in der Realität dann tatsächlich gespielt wird. Ne? Kupfer und China, noch ein gutes Beispiel, das gesagt ist, das ist schwierig, dass man in China was kaufen kann. Was wir im Moment sehen, ist, dass tatsächlich chinesische Kathoden nach Europa kommen. Auch da könnte man ein Buch drüber schreiben, warum das so ist und mal drüber reden, wie absurd das eigentlich ist, diese Situation. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Fakt, kann man dann auch mal drüber nachdenken, was alles in Bewegung gekommen ist in den letzten Monaten in diesem Markt. Wirklich sehr, sehr interessant. Gut, also wir gehen davon aus, dass wir komplett neue Stoffströme sehen werden in weltweit, dass sich da vieles neu sortieren wird in den nächsten Jahren. Wird sehr, sehr stark davon abhängen, wie die US-Administration dann Mitte nächsten Jahres entscheidet, Zölle auf Kupfer, Rohstoffe, also auf Kathoden, ja oder nein, ne? Das steht ja noch an. Und im Moment ist das Arbitragefenster Richtung Amerika immer noch nicht so üppig offen, aber es ist immer noch deutlich, ein deutlicher Preisunterschied zwischen CME und LME. Und da wird man dann, wenn man wahrscheinlich die ganzen ersten 6 Monate nächsten Jahres noch gedanklich mit beschäftigt sein in diesem Kontext. Jetzt stellt ihr ja eine spezielle Art von Kathoden her, nämlich eine Kathode, die rein aus Schrott produziert wird. Ne, was einen charmanten Vorteil hat, wenn man jetzt CO2-Footprint anschaut und Recycling-Anteil, was ja auch immer eine Rolle spielt. Wie entwickelt sich aus eurer Sicht der Markt für dieses in Anführungsstrichen grüne Kupfer in Europa oder weltweit?
Es entwickelt sich in jedem Fall. Es war vielleicht dieses Jahr eher durch eine Seitwärtsbewegung geprägt, denn das grüne Kupfer, das wir verkaufen wir auch zu einer grünen Prämie. Es kostet also mehr als die Standard- oder Commodity-Kathode und da gibt es ja dann unterschiedliche Hintergründe, warum jemand das kauft. Im Idealfall, weil er es hart weiter downstream monetarisieren kann und dadurch auch wieder eine Wertschöpfung generiert. Oder es im Hinblick darauf passiert, dass das passieren wird und sich schon einmal aufstellt dazu. Also da muss man einfach auch eine entsprechende Meinung haben, dass das so passiert. Es entwickelt sich durchaus weiter. Wir sehen also, das Thema hat, wie man so schön sagt, immer noch weiter Momentum. Es gibt viel Interesse. Mit Interesse geht es los. Mit Zahlungsbereitschaft muss es weitergehen. Wir sehen das ein Stück erfreulicherweise auch von öffentlichen Nachfragern. Ja, wenn wir über öffentliche Ausschreibungen das sehen, dass eben auch grünes Kupfer oder andere nachhaltige Materialien auch mit Credits bedacht werden in einer Ausschreibung und damit Geld wert sind. Und im Grunde ist das ja auch, oder sollte es nur allzu verständlich sein, denn wir werden ja auch von unseren Regierungen als Bürger zur Kasse gebeten, dadurch, dass wir regenerativen Strom kaufen und so weiter. Also wir sind angehalten, dafür mehr zu bezahlen und so sollte eben auch die öffentliche Hand entsprechend dies auch tun. Und wenn sie dann Grids nachfragt oder Windparks, dass dann eben auch entsprechendes nachhaltiges Material bepreist wird. Ja, also das ist das eine. Es gibt auch manchmal technische Dinge, die zu überwinden sind, und zwar die Nachverfolgbarkeit des grünen Kupfers in der Kette. Denn bei uns ist es klar, wir stellen 100% Recycling-Kupfer her. Da gibt's nichts dran zu diskutieren. Das ist physisch einfach so. Es ist physisch alles 100% Recycling, was wir produzieren. Es muss aber auch nachverfolgbar sein in der Kette. Wenn wir jetzt das Beispiel Kabel nehmen, aus der Kathode wird ein Rott, aus dem Rott wird ein Kabel. Das Kabel kommt in einen Motor und der Motor ist dann vielleicht Teil eines Aggregats, was irgendwann beim Kunden ist. Und der Endkunde, der sagt, ich möchte dieses Aggregat nachhaltig beschaffen und entsprechend möchte ich, dass da grünes Kupfer drin ist, für das ich auch bezahle, will auch die Nachverfolgbarkeit haben. Das muss dann auch klar sein, dass das, wofür er bezahlt, auch im Produkt enthalten ist. Und das ist manchmal technisch noch etwas herausfordernd, diese Nachverfolgbarkeit herzustellen, weil es nämlich dann von unserer Kathode weiter downstream oftmals geht über Mass Balancing, über das Mischen unserer Kathode mit anderen Materialien, weil es oft physisch einfach auch und technisch nicht anders möglich ist. Und das grüne Kupfer dann entsprechend nachverfolgbar zu halten, ist manchmal etwas herausfordernd. Ja, also das sind aber Dinge, die angegangen werden und für die Lösungen gefunden werden. Und dann gibt es da sicherlich auch wieder eine neue Nachfrage. Also insofern ist das schon ganz gut. Und ich sehe es auch ganz vorteilhaft, dass weitere Marktteilnehmer noch hinzukommen. Wir sind vielleicht heute noch einer der wenigen Exoten und da ist mehr zu erwarten. Und das wird dem ganzen Thema grünes Kupfer einfach auch mehr Sichtbarkeit geben, mehr Marktrelevanz. Und das sollte dann auch hoffentlich diesem Teil des Geschäfts auch förderlich sein.
Gut, jetzt wird uns natürlich von den Analysten und von den Banken und Investmentfonds und auch von den Minengesellschaften, von allen Stakeholdern, die sich mit Kupfer beschäftigen, jetzt seit einiger Zeit erzählt, dass Kupfer unglaublich knapp ist und vor allen Dingen mit Hinblick auf KI und Rechenzentren und Energiewende, all diesen Geschichten noch viel, viel knapper wird. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das stimmt und wir ein Defizit an Kupfereinheiten haben werden weltweit, dann muss ich doch jetzt so aus meiner naiven Perspektive sagen, okay, jetzt gibt es eine gewisse Kathodenproduktion, irgendwie 25 Millionen Tonnen im Jahr. Davon sind 10% oder 15% sind super grün und der Rest, der ist abgestuft, eben nicht ganz so hübsch. Aber am Ende des Tages braucht die Welt alle diese Einheiten, die produziert werden. Und es ist dann ja eigentlich völlig egal, wer die einsetzt und wo auf dem Globus die eingeschmolzen und weiterverarbeitet werden, weil sie werden auf jeden Fall verarbeitet werden. Und wenn jetzt Firmen und auch, du hast es angesprochen, staatliche Stellen ihre Ausschreibung machen und sagen, okay, das Kupfer muss jetzt super grün sein und die kaufen das alles auf, zahlen da auch noch einen Preis dazu on top, dann ist das ja schön, aber es bringt ja die Welt nicht wirklich weiter, ne? Weil die anderen, in Anführungsstrichen, nicht so grünen Kathoden, die werden ja trotzdem verarbeitet. Das ist ja auch genau der Punkt, wenn man im Rohstoffsektor jemanden sanktioniert. Ne? Wir können ja mal über Russland sprechen, mit Gas oder mit Metall. Ist offiziell nicht sanktioniert, russisches Metall. Aber es gibt eine Selbstsanktionierung der Supply Chain, die das eben nicht mehr einsetzt. Und trotzdem wird jede Tonne russischen Nickels, jede Tonne russischen Kupfers irgendwo auf der Welt verarbeitet werden. nur nicht von uns. Ne? Wenn man das mal in Summe sieht, ne, ich meine, der Planet, der existiert nun mal als Planet und man kann sich nicht immer nur die Rosinen rauspicken, dann ist das natürlich schon ein bisschen ein Widerspruch in meinen Augen. Also wenn das stimmt, was die Stakeholder uns erzählen, dass Kupfer wirklich knapp ist und dass wir jede Einheit brauchen und im Grunde viel zu wenig da ist, weil wir keine Minen bauen oder nicht da sind oder nicht schnell genug ans Netz kommen, ist es natürlich dann schwierig, ne? Wenn dann.
Ja, also ich glaube, das Thema hat durchaus mehr Potenzial, als es scheint. Ich bin völlig einverstanden und das ist ja auch unbestritten allgemein, dass natürlich alles Kupfer, was wir brauchen, nicht aus dem Recycling kommen kann. Ja, das ist sicherlich so. Und dann stellt sich die Frage, ja, warum dann der Fokus auf Recycling? Es ist so wertvoll. Wir setzen es ja sowieso ein. Ich glaube, kann man aber noch mal ein Stück weitergehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Wichtigkeit des Recyclings auch weiterhin wirklich betont lassen. Denn das Recycling-Kupfer ist das nachhaltige Kupfer erstmal. Ja, das ist wirklich gelebte Nachhaltigkeit. Denn Kupfer ist ja kein nachwachsender Rohstoff und der Abbau von Kupfererzen als solches ist nicht nachhaltig, weil es wächst nicht nach. Man kann das zwar gut fördern und man kann das auch mit einem niedrigen Carbon Footprint fördern, mit elektrischen Anlagen und so weiter. Das ist auch alles sehr gut, aber es ist eben nicht nachhaltig. Das sollte man schon auch bedenken. Und ich glaube, wir brauchen.
Und vor allen Dingen, wir haben es nicht als Europäer. Als Deutsche schon gar nicht und als Europäer auch nicht in ausreichendem Maße. Ne? Wir haben nichts im Boden.
Ja, genau. Und das macht für uns die urbane Mine umso wichtiger, weil das ist das, was wir da haben und wir immer weiter auch im Kreis nutzen können. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie viel wird denn genutzt? Es gibt eine Fraunhofer-Studie, die ist auf der ICA-Website. Wenn man der glauben kann, dann werden vom gesamten End-of-Life-Kupfer nur 40% wieder dem Kupferkreislauf zugeführt. Wow. Der Rest verliert sich durch fehlerhafte Sammlungen, durch Separierung, durch Deponie und so weiter. Da geht also immer noch eine ganze Menge verloren. Und insofern glaube ich nicht, dass wir alles Kupfer, was möglich wäre, eben tatsächlich schon einsetzen. Und insofern hat das Thema Recycling einfach auch diesen Fokus verdient, damit wir auch das, was möglich ist, noch besser verfügbar machen. Das ist sicherlich auch wieder mit Kosten verbunden. Wenn es das nicht wäre, würde es das ja heute schon geben. Oftmals zumindest, nicht in allen Bereichen. Und insofern bedarf es einer Incentivierung, gerne auch über grünes Kupfer, gerne auch über Prämien, dass man sieht, das ist einfach wichtig, das Recyclingmaterial weiter verfügbar zu machen und das auch monetär eben stützt. Und wenn es Menschen, Unternehmen gibt, und die gibt es ja, die sagen, ja, das ist wichtig, dafür bezahlen wir auch, dann ist das genau die richtige Richtung, die das hier einschlagen kann.
Das heißt, dass über diesen Hebel dann quasi mehr Kapazitäten auch ans Netz kommen, die sich mit diesen Stoffen beschäftigen und die dann aus den urbanen Minen rausholen. Genau. Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Und vor allen Dingen ist es jetzt aus unserer Brille gesehen, aus der europäischen oder aus der deutschen Brille speziell natürlich auch ein Selbsterhaltungstrieb, ne? Weil wie gesagt, wir haben keine eigenen Minen, wir haben auch nicht wie China große Stakes weltweit, wir haben uns nirgendwo eingekauft, weder in Afrika noch in Südamerika. Wir haben auch nicht mehr wie früher diese großen weltweit agierenden Metallkonglomerate. Ne? Ich habe das hier an dieser Stelle schon öfter mal erwähnt, dass wir mal eine Metallgesellschaft hatten und eine Preussag. Wenn ich darüber nachdenke, dass eine Preussag nicht mehr existiert mit ihren Assets und irgendjemand um die Jahrtausendwende sich entschlossen hat, daraus eine Reisegesellschaft zu machen, da dreht sich mir so der Magen um. Das kann ich in Worte gar nicht fassen. Aber wie gesagt, das hatten wir mal, das haben wir jetzt nicht mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, aus deutscher Sicht ja fast schon lebensnotwendig, sich mit Recycling in jeder Facette zu beschäftigen. Und diese Kapazitäten eben hier im Land am besten oder irgendwo anders, aber am besten natürlich hier bei uns vor Ort zu haben. weil wir eben über keine Bodenschätze verfügen. Nicht nur beim Kupfer muss man natürlich auch ehrlich sein, sondern auch, das trifft ja auch auf alles andere zu. Aber Kupfer ist nun mal unser Spezialthema hier und da haben wir es eben auch nicht. Ne? Das ist ein strategisches Metall. Ich denke auch, dass wir uns davon so ein bisschen lösen müssen, wie en vogue dieses Thema aus CO2 oder grüner Perspektive ist, weil wir da auch immer abhängig davon sind, wie gerade der Wind weht auf der anderen Seite des Atlantiks, sondern dass wir das wahrscheinlich wirklich auch aus rein kommerzieller und strategischer Sicht betrachten müssen. Ne? Und nicht so sehr ist es jetzt vom CO2-Fußabdruck um so vieles besser um ein paar Tonnen wie Primärkupfer, sondern einfach aus strategischer Überlegung her sagen, das brauchen wir unbedingt. Ne?
Absolut. Und vielleicht bei der Gelegenheit finde ich es ohnehin interessant, dass das Thema Nachhaltigkeit in der ganzen Diskussion reduziert wird auf den Carbon Footprint. Denn das ist es ja nicht. Siehe endliche Rohstoffe, das ist ja das eigentliche Thema Nachhaltigkeit. Es ist aber auch der Verbrauch an Land, an Wasser und so weiter, was alles die Nachhaltigkeit bestimmt. Und wir reden nur noch sehr verkürzt über Carbon Footprint. Das ist sicherlich wichtig. Es gibt aber noch viel mehr.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Und trotzdem werden wir, und so ehrlich muss man dann auch sein, auch jetzt mal ohne die Megatrends, werden wir auch immer wieder neue Minen brauchen, weil wir eben mit 100% Recycling wird es nicht gehen, weil wir nicht alles sofort kaputt machen können, um es wieder zu recyceln. Und die Lebenszyklen von verschiedenen oder von vielen Produkten, gerade im Metallbereich, eben sehr, sehr lange sind. Ne? Ja. Du hast es angesprochen, Bedachungskupfer. Idealerweise ist so ein Kupferdach 500 oder 1000 Jahre auf so einer Kirche. Ne? Und nach 20 Jahren wieder im Schrott. Ne?
Auch das ist ein ganz wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt. Ne? Vielleicht auch nochmal kurz, wo wir schon über Zeiträume sprechen. Ich glaube, ja, wir brauchen Minen auf nicht absehbare Zeit, ja, sehr, sehr lange. Und doch, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir doch auch in ganz anderen Zeithorizonten denken. Nicht nur die nächsten 50, 100, 200 Jahre, sondern hoffentlich hat die Menschheit noch viel länger Gelegenheit, Kupfer zu nutzen. Und dann wird es irgendwann, wann auch immer, immer natürlich schwieriger und kostenintensiver auch Erze zu fördern. Und insofern wird das Thema Recycling zwangsläufig nie an Wichtigkeit verlieren. Im Gegenteil, ja, es wird eher wichtig sein. Man kann im Grunde am Beispiel von Montanwerke Brixlek sehen, 500 Jahre Minen, Erze und dann waren die geografisch entsprechend erschöpft. Dann gab es eine natürliche Transformation zum Recycling. Und insofern kann man sagen, dass wir in unserem Bereich praktisch schon das Endspiel spielen. Ja, also ohne Erze, nur Recycling. Natürlich ist das nicht beispielhaft und kann es nicht sein für das, was weltweit ist. Aber in unserem kleinen Nukleus ist das schon eigentlich das, was uns vielleicht irgendwann in sehr, sehr langer Zeit einmal schwerpunktmäßig erwartet. Und insofern verdient einfach das Recycling den absoluten Fokus und dass wir schauen, wie wir das meiste aus dem Recycling machen können.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und wie gesagt, der Planet ist endlich, die Ressourcen sind endlich. Wir werden es nicht mehr erleben in unserem Leben, aber die Generationen, die nach uns kommen. Aber wenn man sich so ein bisschen die Diskussion jetzt anhört, worüber wir gerade so reden, Richtung Kolonie auf dem Mars und Energiegewinnung im Weltall und Rechenzentren im Weltall, das beschleunigt sich ja alles. Ne? Das ist eine unglaublich irre Geschwindigkeit, mit der sich das alles entwickelt. Vielleicht haben wir in 10 Jahren infinitiv Elektrizität, infinitiv Rechenleistung und dann vielleicht auch irgendwann mal eine Mine auf dem Mond oder so.
Absolut, absolut. Auch das ist alles möglich.
Ja, das ist auch irre spannend, ne? was die Technik, was man alles machen kann, ne? Mittlerweile, ne? Wo man vor 30, 40 Jahren noch nicht mal drüber nachgedacht hätte, dass sowas überhaupt möglich ist. Gut, Volker, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Das ist immer an dieser Stelle, am Richtung Ende des Podcasts. Jetzt bist du quasi Metallhändler geworden mit allen Facetten vom Edelstahl über alle Schrotte bei TSR, dann Hüttenwerke Kaiser, Lünen, Schrott, jetzt Brixlek, Schrott. Was wäre dein Plan B gewesen, wenn du jetzt nicht im Metall gelandet wärst?
Ja, ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich meinen Sportleistungskurs, der mir auch unter anderem zum Abitur verholfen hat, fortführe in einem Sportstudium. Und dann erschien mir aber mein weiterer Lebensweg als vielleicht Sportlehrer sowohl etwas einseitig als auch ökonomisch nur bedingt attraktiv. Ich hatte dann mal überlegt, Sportökonomie zu studieren und muss rückblickend sagen, wenn man sieht, wie sich das Business im Sport entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, wäre das vielleicht auch eine ganz gute Idee gewesen, da dabei zu sein. Es hat sich dann anders entwickelt. Ich habe gesagt, okay, ich mache Betriebswirtschaft und schaue mir das Thema vielleicht auch nochmal neu an, stelle mich aber erstmal ganz klar auf die betriebswirtschaftliche Seite und manage dann heute nicht einen Sportverein, sondern eben ein Stück weit das Metallgeschäft und kann nur sagen, auch da geht es sportlich zu und insofern ist mir eine ähnliche Herausforderung ja erhalten geblieben.
Ja, das kann man mit einem Rugbyfeld manchmal vergleichen. Obwohl ich jetzt nicht schätze, dass du Rugby gespielt hast. Ich hatte mal einen Rugbyspieler hier im Podcast. Fand ich auch ganz interessant, der das leistungsmäßig gespielt hat. Was war denn dein Sport, dein Lieblingssport?
Oh, ich habe eigentlich viel gemacht, viel Ballsport gemacht. Ich habe lange Handball gespielt, vor allen Dingen. Dann habe ich noch mal so auf dem zweiten Bildungsweg Kanufahren gelernt, paddeln gelernt und bin dann sehr kompetitiv Drachenbootfahren gewesen. Das kennen vielleicht einige als Firmenveranstaltung, als Fun-Event. Das ist auch super klasse. Und so hatte ich auch mal angefangen und dann hat sich das hinterher vereinsmäßig doch deutlich weiterentwickelt, also bis zu internationalen Wettbewerben und so weiter. Das war also auch eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
Ja, cool. Wir haben auch eine Drachenbootmannschaft.
Ja,
Hier
ich
bei
habe auch drei
uns.
Betriebssportmannschaften trainiert. Also Michael, vielleicht, wenn ich da mal aushelfen kann, dann
Ja, na, mal gucken.
können wir darüber sprechen.
Ja, das machen wir dann mal. Ich lade dich mal ein, wenn wir wieder auf dem Schieder-Stausee ist das immer einmal im Jahr, wenn wir dann mal wieder die Paddel ins Wasser stechen. Volker, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das interessante Gespräch. Alles, alles Gute. Wir packen alle Infos, wie gewohnt, in die Shownotes, für die Zuhörer. Vielen Dank, Volker. Wir sehen uns, und sprechen uns in den nächsten Tagen und Wochen regelmäßig. Dann freue ich mich bis dann. Ciao,
Vielen
ciao.
Dank. Vielen Dank dir, Michael. Also, bis bald. Tschüss.